Urologisch, der Urologie-Podcast.
Mit freundlicher Unterstützung der Photocure GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg und ich freue mich auf eine neue Folge in unserer Urologisch-Podcast-Serie zu wesentlichen urologischen Themen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass der Professor Maximilian Burger aus Regensburg bei uns ist. Lieber Max, herzlich willkommen.
Ja, Christian, danke dir.
Max, wir haben ja schon das zweite Mal die Ehre. Erinnerst du dich noch an unseren ersten Podcast?
Na klar, unbedingt. Da ging es wirklich um die Rolle der DGU und wie wir allgemein so die Welt von Regensburg aus sehen.
Ja, genau. Du hast sogar ein bisschen über die CSU auch gesprochen seinerzeit. Ja. Da kann man gerne nochmal reinhören, meine Damen und Herren. Es war ein sehr lustiger Einstieg. Max, seitdem wir gesprochen haben, hat sich was Relevantes geändert. Und zwar zweierlei. Wir wollen nämlich heute mal so ein bisschen auch über ein Thema sprechen, wofür du stehst, wo du dich seit vielen Jahren auch auskennst. Das ist nämlich das Thema photodynamische Therapie. Also Fluoreszenzdiagnostik beim Blasenkarzinom. Aber was auch passiert ist, seit unserem letzten Gespräch bist du Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie geworden.
Ja, Christian, das eine ist eine Entwicklung, die sich von selber getragen hat, das andere ist einfach passiert.
Sehr gut. Soll man sagen. Wir wollen den Fokus heute...
Beides bietet riesige Chancen.
Beides riesige Chancen. Wir wollen heute den Fokus jetzt nicht auf die DGU setzen, aber sag vielleicht schnell in zwei, drei Sätzen, wie läuft so? Macht es dir Spaß? Was sind die Herausforderungen der Stunde?
Also es macht mir sehr viel Spaß und die Herausforderungen als Generalsekretär sind gar nicht so groß, weil die DGU ist nämlich hervorragend organisiert. Das sage ich jetzt so zwischen uns zwei Pastorentöchter mal ganz ungeschützt. Es ist gar nicht dramatisch, Generalsekretär zu sein. Du hast wirklich eine überschaubare Anzahl an Terminen und die sind perfekt organisiert durch die DGU und ihre Struktur, durch die Geschäftsstellen, durch einen Frank-Peter Siede, durch einen Holger Borchers. Also das heißt, es ist wirklich, wirklich alles gut vorbereitet. Ich muss ein bisschen rumtelefonieren, per E-Mail schreiben, finster und wichtig schauen, das kriege ich hin. Daher macht es Spaß. Man kann aber durchaus ein bisschen was gestalten, man bekommt auch sehr viel mehr mit. Das habe ich unterschätzt, als ich das mir hätte vorstellen können. Eben auch, wie die Urologie sich verändert. Und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Die sind nämlich durchaus gewaltig. Ja. Wir müssen unser Fach schon vernünftig definieren. Die sektoralen Grenzen lösen sich aus. Die Abgrenzung zu den benachbarten kollegialen Fachgebieten. Das Kollegial kann man mal größer oder kleiner schreiben. Das ist auch im Fluss. Hier müssen wir uns gut aufstellen. Wir sind eine wichtige Fachgruppe, vor allem in der onkologischen Versorgung. Wir sind eine relativ kleine Fachgruppe, aber nicht so klein wie in anderen europäischen Ländern. Also da könnte ich jetzt schon die Viertelstunde voll plappern mit diesem Themenkomplex. Aber klar ist, wir müssen uns echt anschnallen, zusammenhalten und vor allem die Herausforderungen des Strukturwandels sind relativ groß. Wir können vor allem nicht einfach sagen, ist alles Käse und was will die blöde Politik, denn es muss sich was ändern, das verstehen wir alle. Das versteht ein CSU-Mitglied, das verstehst du als geneigter SPD-Wähler, wie ich als Hamburger dich hier einsortieren würde.
Kein Kommentar,
ist klar. Das heißt, es muss sich was ändern. So,
okay. Ende.
Und sehr gut. Das müssen wir mitgestalten. Und da kommen wir jetzt auch zu dem großen Thema, nämlich es hat sich noch was Wesentliches getan. Die quasi einbetonierten Versorgungspfade, die wir so kannten. Der Patient geht in der Praxis, da holt er sich Überweisungsschein, dann lässt er sich in der Klinik einen Termin geben, der liegt ein paar Tage rum, stationär, dann geht er wieder heim. Das läuft so nicht mehr ganz einfach und auch das hat seine Berechtigung geändert zu werden. Und deswegen wäre es so, dass wir eben auch hier bei diesen Hybrid-DRGs, auf das müssen wir jetzt hinauskommen, feststellen, dass es schon richtig ist, gewisse Eingriffe so zu gestalten, dass man sie ambulant durchführt. Gleichwohl wissen wir nicht, ob die zur Blase, das ist ein Eingriff, bei dem die photodynamische Diagnostik eine wesentliche Verbesserung und Ergänzung dargestellt hat, ob die da genau der richtige ist.
Ja, das war ein schöner kleiner Abriss, Max, über die DGU und die Berufspolitik sprechen wir ja auch regelmäßig hier. Das weiten wir an anderer Stelle nochmal aus. Aber ein schöner Schlenk zu dem Thema TÖAB, Fluoreszenzdiagnostik und Also ich erinnere mich ja, als diese gesamte Thematik aufkam, das ist ja jetzt, würde ich mal sagen, weiß ich nicht, ist das nicht auch schon bald 20 Jahre her? Da habe ich damals, als ich noch in Münster war, tatsächlich mich damit wissenschaftlich beschäftigt und habe immer auch die ein oder andere Studie aus Regensburg gesehen, wo du damals noch nicht Chef warst. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ihr sehr früh da auch Wissenschaft betrieben habt zu dem Thema. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das stimmt, weil damals war das Harnblasenkarzinom so ein bisschen der Underdog in der Uro-Onkologie. Ne? Und da wir natürlich als Ostbayern und damit quasi Bauernkrieger mit der Mistgabel in der Hand, ja, uns ein Feld suchen mussten, bei dem wir auch ein bisschen mithalten können, weil das noch nicht abgegrast ist
Ja.
von den großen Reiterscharen der Mainzer und Ulmer und sonstigen Kliniken, wobei die Ulmer schon in die richtige Richtung ging, muss man sagen, aber zumindest noch ein bisschen Platz gelassen hatte, der zwischen den Dickschiffen da. Haben wir uns das Harnblasenkarzinom ganz bewusst gesucht. Und da kam diese Blaulichttechnologie auf. Und das war ja damals noch mit 5-ALA, also 5-Aminolabulinsäure, Vorläufer von der dann zugelassenen Hexaminolabulinsäure. Und da haben wir bei den ersten Studien mitgemacht, vor allem schon ein bisschen im Hinblick auf dieses frühinvasive Karzinom und der Überlegung, ob man die Therapiesteuerung zwischen Zystektomie ja, Zystektomie nein, da besser steuern kann. Und fast ein bisschen überholt durch die jetzige Entwicklung, dass wir vielleicht sogar gar nicht gut beraten wären, die Zystektomie zu einem Kerngeschäftsmodell zu machen. Wenn wir uns überlegen, was so neoadjuvante medikamentöse Therapiestudien einem an T0-Raten liefern. Aber das heißt, dass dieses ganze Gebiet neu definiert werden muss. Und umso wichtiger vielleicht jetzt wieder alle Medikamente im Blick zu haben einerseits, aber eben auch andere diagnostische Optionen im Blick zu haben, die uns dann die Therapiesteuerung mit diesen eure Medikamenten auch verbessern lassen. Da kommt vielleicht dann wieder die Blaulichtdiagnostik, die Fluoreszenzdiagnostik ins Spiel.
Wie würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so erzählen oder erklären, wie ihr in Regensburg Fluoreszenzdiagnostik einsetzt? Macht ihr das bei jedem Tumor, jedem Ersttumor, jedem Rezidiv, jeder Resektion rauf und runter oder wie strukturiert ihr das?
Also tatsächlich ist bei uns der Einsatz relativ großzügig, weil wir einfach so gute Erfahrungen damit haben. Also bei einer Nachresektion nehmen wir es prinzipiell nicht her, weil du einfach durch die Vernarbungs- und Inflammationsprozesse zu viele falsch positive Befunde hast. Also wir machen das bei einer Erstresektion und da machen wir es eigentlich immer. Auch wenn wir sagen könnten, naja, pass mal auf, wenn du schon weißt, es ist ein klarer Niedrigrisikobefund, also ein einzelner kleiner papillärer Tumor irgendwo, Erstbefund, naja, da ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass ich jetzt in der Fluoreszenzdiagnostik noch additiven Karzinoma in situ finde. Korrekt. Aber das ist meistens gar nicht so klar, wenn man so einen lapidaren Zystobefund zur Anmeldung dazu bekommt oder nicht einmal das. Deswegen sind wir da relativ großzügig und finden erstaunlich häufig dann doch noch Überraschungen. Und
ja,
man könnte es ja auch sparen im Prinzip, wenn man sagt, ich habe jetzt hier einen klaren invasiven Befund, ein großer Tumor, das müssen wir jetzt nur noch für die Pathologie absichern und ein bisschen Material für vielleicht ein molekulares Tumorboard upfront generieren. Da könnten wir es uns auch sparen. Und das tun wir da teilweise eher. Aber ich glaube eben, wie gesagt, dass man gerade dann, wenn man sich gegen eine Zystektomie entscheidet oder entscheiden muss, weil es der Patient nicht mitträgt oder weil das Studienprotokoll das vielleicht auch gar nicht so vorsieht, dass wir dann gerade sagen würden, naja, bei einer Kontrollresektion dieser Tumore geht es wirklich darum, gar nichts mehr zu übersehen, gemeinsam vielleicht auch mit einer MR-Bildgebung der Harnblase. Und da spielt es vielleicht wieder eine Rolle. Aber da sind wir also in beiden Enden, unten wie oben, also niedrig wie hoch Risiko, relativ großzügig.
Das heißt, du würdest wahrscheinlich den Satz unterschreiben, dass die PDD, also die Fluoreszenzdiagnostik, schon auch ein gewisser Qualitätsfaktor bei der THB ist?
Definitiv. Also er ergänzt einfach das, was du mit dem Auge siehst, um eine funktionelle Bildgebung. Das ist ja die photodynamische Diagnostik letztlich. Und wir alle reden von multiparametrischen MRTs, wie selbstverständlich, also MP-MRT, das wird ja schon rausgeblabbert, das hat man quasi schon so als festen Satz oder festes Wort fast im Kopf. Aber warum soll man dann nicht eine Tuberblase multiparametrisch machen? Eigentlich ist eine photodynamische Diagnostik zur Tuberblase dazu nichts anderes wie eine multiparametrische Tuberblase. Deswegen glaube ich, dass wir uns das nicht nehmen lassen sollten. Wir freuen uns über die neuen tollen Kamerasysteme und über die gute Auflösung. Aber dann guck mal mit Weißlicht besser. Bringt auch schon was, gar keine Frage. Trotzdem glaube ich, dass dieser funktionelle Aspekt der photodynamischen Diagnostik echt wertvoll ist. Und vor allem dann, wenn wir wirklich relevante Therapieentscheidungen haben.
Was ich immer überzeugend fand früher, als wir da auch sehr früh an das 5-ALA, kann ich mich auch noch erinnern, als wir damit angefangen haben, gab es natürlich noch nicht so viele Daten, ne, auch zu Rezidivraten und zu Überlebensdaten im Sinne von progressionsfreien Daten oder progressionsfreiem Überleben. Und was ich damals schon immer so überzeugend fand, ist, wenn man jetzt mehr Tumoren entdeckt, ne, okay, klar, man hat manchmal mehr Falsch-Positive, aber du hast halt eben auch deutlich verbesserte Detektionsraten, dann muss sich das doch auch übersetzen in wahrscheinlich reduzierte Rezidivraten. Ja? Du musst doch eigentlich bessere Rezidivraten dann noch sehen. Bestätigt das die Literatur? Was meinst du?
Die Literatur bestätigt das je nach Sichtweise, mal ja, mal nein. Also wenn du prinzipiell ganz blitzsauber arbeitest, ja, dann kann die PTD eben die entscheidenden Weichen stellen, um dir statistisch signifikant eine Verbesserung der rezidivfreien Überlebensraten zu bringen. Wenn du aber dann das quasi ein bisschen hineinfließen lässt, so in den normalen Flow und ach, weißt was, wir machen das bei jedem und ach, ob dann wirklich die leitliniengerechte Folgetherapie mit Installationsschema X oder Y verfolgt wird oder nicht, na, das schauen wir dann mal, je nachdem, was der niedergelassene Kollege draus macht, dann wird das natürlich nichts. Mhm. Erstaunlich ist also, dass eigentlich gerade die Real-Life, Real-World-Daten, wie man das so schön nennt, also das quasi wird das schon ganz lapidar als RWD abgekürzt quasi verkauft, ne? Und diese Real-World-Data suggerieren dann eigentlich sogar in der Breite wiederum das, was man bei den ganz sauberen Datensätzen auch sieht, du kannst das rezidivfreie Überleben tatsächlich verbessern. Problem ist ein bisschen, was immer gefehlt hat, und das war der große Kritikpunkt der Anti-Blaulicht-Fraktion sozusagen. Das war nämlich, dass man gesagt hat, pass mal auf, du kannst aber das progressionsfreie Überleben nicht verbessern, das gesamte Überleben schon gar nicht. Und das ist natürlich jetzt der Tatsache geschuldet, dass man damals gar nicht so viele unterschiedliche therapeutische Ansätze hatte. Und das ändert sich aber langsam. Also so langsam kommen wir ja schon dahin, eben nicht automatisch zu sagen, der Patient, der hat ein frühinvasives Harnblasenkarzinom, das ist so und so groß, es hat ein Karzinom in situ dabei, da machen wir jetzt eine super tolle Frühzystektomie mit einer Neoblase und dann machen wir das noch nervschonend und. Und dann ist der Patient hinterher zufriedener als vorher. Das war so ein bisschen die Denke, vielleicht vor 10 Jahren noch, aber so sieht man das eigentlich nicht mehr. Und da werden wir eben gerade von der Entwicklung im Bereich der medikamentösen Tumortherapie überholt. Das heißt, jetzt würde die PDD tatsächlich entscheidende Weichen stellen können. Und du kannst deswegen dann immer noch nicht für den Einsatz der PDD ganz konkret eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens darstellen. Aber du erkennst eben, dass die Weichenstellung bei diesen komplexeren Management, Parametern, die wir brauchen, um wirklich diese komplexen Management-Konzepte auch verfolgen zu können, eigentlich umso wertvoller ist.
Also ich würde das ergänzen wollen mit meiner persönlichen Meinung und Erfahrung. Es ist ja so, dass man wirklich bei den Blasenkarzinom-Patienten ein super heterogenes Spektrum hat. Also auch der T1-Tumor ist längst nicht immer derselbe T1-Tumor. Ne? Und diese, da würde ich dir recht geben, diese etwas komplexeren Tumoren, wo es auch dann ein bisschen so um eine individuelle Strategie geht, aber vor allen Dingen auch um die korrekte Einschätzung, ne? Dieses T1-Tumors, wird der in den Griff kommen oder muss ich eben dann doch die Zystektomie machen? Das finde ich auch, dass die PDD einem da sehr hilft, weil es diesen Gesamttumorkontext irgendwie besser einschätzen lässt. Das ist jetzt ein bisschen subjektiv und datenunabhängig, aber so ist so mein Gefühl nach auch vielen Jahren und vielen Patienten, die man so gesehen hat, wie sie sich auch über die lange Zeit dann entwickelt haben, oder?
Würdest du das bestätigen? Also tatsächlich ist es so. Und die Daten würde es eigentlich schon geben, zu sagen, wie oft macht dann eigentlich die PDD den Unterschied, um es mal quasi direkt zu übersetzen, was man im Englischen sagen würde, ja. Und diesen Unterschied macht die PDD vor allem dann, wenn ich ganz unterschiedliche verschiedene Managementoptionen habe. Die werden immer mehr und immer unterschiedlicher, als sie eben noch vor 10, 15 Jahren waren. Derjenige, der da die erste Idee in diese Richtung konsequent umsetzen wollte, war der Dieter Jochan. Ja, aus Lübeck, also auch so ein Altvater der Blaulichtdiagnostik, ne, also Vorgänger vom Axel Merseburger letztlich in Lübeck. Und der hatte tatsächlich die Idee einer Studie, bei der das gemacht wird und klipp und klar die PDD mal so als Weiche genommen wird. Dann wird knaller geguckt, wann hat denn die PDD ein anderes Management initiiert? Ja, also nicht zu sagen, ich mache eh denselben Stiefel und dann mache ich mal mit Blaulicht und dann mache ich mal mit Weißlicht, sondern ich mache eben was anderes, wenn ich was anderes im Blaulicht finde als in Weißlicht. Ja. Und das sehen wir eigentlich immer mehr. Und die Daten, wenn du unter diesem Gesichtspunkt analysierst, dann findest du auch einen relevanten Unterschied, vor allem wenn es in diesen frühinvasiven Bereich hineingeht.
Sehr spannend. Max, jetzt hast du in deinem Intro schon so ein paar Andeutungen mal gemacht, das Thema Hybrid-DRG, Versorgungsmodelle, intersektorale Grenzen. Und ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber die TORB war ja aufgrund des DRG-Systems bislang immer so ein Eingriff, den man mehr oder weniger strikt stationär gemacht hat und oft genug sich gedacht hat, Mensch, ja, also irgendwie dieser kleine Tumorfitzel, den ich da gerade wegresiziert habe, na gut. Also vielleicht gehen wir noch mal kurz in diesen Bereich hinein. Jetzt ist ja so, Ambulantisierung ist das Thema der Zeit. Wie handhabt ihr das denn so vom Workflow? Denn wir sind uns einig, eine TORB kann so sein, kann so sein, kann aber auch so sein.
Du, tatsächlich ist man natürlich momentan, das sage ich dir auch wieder ganz ungeschützt unter uns beiden, Eingriff, den man zu. Möglichst, ja Gott sei Dank, das hoffe ich, dass du sagst, gehe aus, der vertraut immer blind, Christian, ja. Es ist so, dass wir natürlich momentan noch bemüht sein müssen, eine Tourblase stationär durchzuführen. Denn die Kostenerstattung im Bereich der Hybrid-DRG ist für die Tourblase, für ein Krankenhaus einfach echt schwierig. Ja. Uns ist auch klar, dass wir alle die Strukturen schaffen müssen, das besser hinzubekommen. Und die Notwendigkeit, der Druck, ja, der da jetzt geschaffen wird durch die Reform, der ist auch richtig. Ja, also alle Jammerei und wir sind ja alle Berufsjammerer, ne, ist ja klar, logisch, also ich auch. Ja, aber wenn man das mal auf die Seite legt, dann muss man sagen, ist doch klar, das muss ja kommen. Punkt. Gut, also wenn man halt gezwungen dazu, ist auch nicht schlecht.
Und nicht also alles es muss schlecht, kommen und ich glaube, man kann auch sagen, es geht auch ambulant in vielen Fällen, oder?
Na klar, in vielen Fällen geht es, ist auch keine Frage, ja. Also es ist nicht alles schlecht, zu was man gezwungen wird. So, also von daher, das ist sicher so. Aber offen gesagt, wir versuchen natürlich momentan noch eine Tourblase im Prinzip stationär abzubilden. Und ich finde das auch gerechtfertigt dann, wenn der Tumor wirklich größer ist, denn die Nachblutung bei einer Tourblase ab einer gewissen Größe, ich sag mal 3 Zentimeter Grundfläche vom Resektat, sind da schon vielleicht so eine ganz gute Schallmauer oder mehr als vielleicht 3 Tumore. Das ist nicht so ganz banal. Und gerade wenn man jetzt eine Situation hat, wie jetzt bei uns in Ostbayern, wo die Patienten längere Anfahrtswege haben und so, und dann hocken die zu Hause und denken sich, naja, das geht schon, es ist gar nicht so viel Blut, und dann denken sie sich, oh, jetzt hat es wunderbar, jetzt war ich schon 3 Stunden immer beim Bieseln, es drückt zwar im Bauch, aber irgendwie kommt nichts mehr raus, und dann kommen die irgendwann mit einer Handblasentamponade. Das ist einfach blöd. Also von daher ist es tatsächlich so, dass ich schon denke, es gibt Tourblasen, da müssen wir die Möglichkeit haben, abgewogen und auch klar indiziert, aber doch eine Tourblase stationär machen zu können. Aber ganz ehrlich, kleinere Tumore, das geht wunderbar ambulant, das ist gar keine Frage, das könnte man da auch machen. Die Schwierigkeit ist aber, dass in der Hybrid-DRG 2 Aspekte nicht gut abgebildet sind und beide wären eigentlich wichtig. Und zwar nämlich der eine, gerade für diese kleinen, ich möchte mal bewusst sagen, banaleren Tumore, die man sicher gut in der Hybrid-DRG ambulant resizieren kann, weil die profitieren, das ist Evidenz, das ist auch die eigene Erfahrung von dir und mir, die profitieren nämlich von einer adjuvanten Frühinstallation im Sinne einer quasi sofortigen Gabe von Mitomycin-C. Ja. Das ist nicht ganz billig, das ist nicht ganz einfach, das ist nicht so, dass man sagt, das ist da einfach mit drin, die Kosten sind eh unterdeckt und dann kommt es auf die 200 Euro oder was, sage ich mal, über den Daumen gepeilt, auch nicht mehr an, das stimmt natürlich. Ja. Und da würde man jetzt vielleicht für die Patienten einen ökonomischen Nachteil generieren, garantiert einen Verlust für den Anwender, was eigentlich gar nicht sein darf. Du darfst jetzt zum Beispiel auch nicht umsonst ärztlich tätig sein, weil du Lust hast. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, da ist eine Zweitmeinung, Christian Wölfing aus Hamburg, der Patient überlegt, ob er bei mir operiert werden will. Das mache ich mal, den hole ich mir. Und weißt du was, damit der zu mir kommen kann, verlange ich für das Gespräch gar nichts. Das wäre verboten. Ja. Ja. Mhm. Und genauso wie es muss es auch verboten sein, zu sagen, du machst es einfach, weil es für den Patienten richtig ist und du machst sogar noch Verlust dabei. Das kann eigentlich auch, glaube ich, juristisch, also nicht haltbar sein. Und so ist das System auch nicht angelegt. Die wollen uns ja auch nicht wirklich wehtun oder schaden, auch wenn wir als Berufsjammerer natürlich das Narrativ vertreten müssen, ist auch klar. Also das ist schwierig. Und auch für die Torblase gilt, es gibt Patienten, die könnten eigentlich ambulant behandelt werden, obwohl sie eine Hochrisikosituation haben. Bei dem weiß ich, da könnte da und dort ein Cyst haben. Ich müsste es nur finden, um die richtige Therapie weiter steuern zu können. Und da wäre es auch so. Selbe in Grün, sogar noch viel mehr als bei der Frühinstallation, die wäre da gar nicht mit drin. Und dann habe ich einen Patienten, der könnte aufgrund der Anzahl und Größe der Tumore gut ambulant operiert werden. Bei dem müsste ich aber für die Indikation der weiteren richtigen Therapie eigentlich per Blaulicht multiparametrisch wissen, was da los ist. Mhm. Und mache das dann vielleicht nicht, weil ich damit eh aus meiner dunkelroten oder gerade so schwarzen Null eine tiefrote mache. Und das ist blöd. Und deswegen glaube ich, dass da nachher werden müsste.
So, und da gibt es, glaube ich, auch sozusagen Korrekturbedarf, beziehungsweise zum Glück gibt es ja die Zusatzziffer M. Und ich habe gelesen, die bisherige Hybrid-DRG, wie zum Beispiel die L20N wie Nordpol, die wird in diesem Jahr, ab 2026 neuerdings, steht das fest. Insofern sind wir mal wieder brandaktuell unterwegs mit unserem Urologisch-Podcast. Die wird von der N wie Nordpol zur L20M wie Marta. Und ich habe gelesen, dass wir hier eben bewusst eine, wenn du so willst, onkologische Hybrid-DRG haben, wo diese Zusatzkosten dann aber auch extra vergütet werden. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Ne?
Das ist eine gute und eine wichtige Nachricht. Und die ist auch jetzt nicht so, dass wir da Danke sagen müssten dafür, ganz ehrlich, weil es war ursprünglich gar nie vorgesehen, irgendeine onkologische Diagnose in eine Hybrid-DRG reinzupacken. Jetzt ist es mit der Torblase geschehen und auch nicht ganz ungerechtfertigt. Ne? Müssen wir ja unter uns schon sagen, ja. So, und jetzt ist natürlich dieser Upgrade von quasi November zu Mike oder von Nordpol zu Marta genau das Richtige.
Genau, und ich glaube, das kann man hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal mitgeben. Also die Sorge, die wir zwei ja jetzt in diesem Gespräch zunächst mal aufgestellt haben, dass die Hybrid-DRG nicht nur jetzt strukturell Veränderungen bringt, sondern auch vielleicht Unterdeckung im Bereich der an sich gewünschten Top-Diagnostik, also mit Fluoreszenz und damit auch Zusatzkosten. Da war unsere Sorge, dass das durch die Hybrid-DRG nicht gedeckt ist. Und das ist zum Glück jetzt korrigiert oder zumindest neu, dass wir diese Kosten auch mit abbilden können. Und ich glaube, das ist gut, oder?
Das ist wirklich gut. Und das sollte uns aber auch natürlich zu verstehen geben, dass das System den Wert der photodynamischen Diagnostik erkennt und auch den Wert der Frühinstallation. Ja? Das heißt, die wollen jetzt nicht, dass wir keine leitliniengerechte Therapie mehr machen. Ja, das wollen die nicht.
Das ist gut. Das heißt eigentlich bei allen, also ich spreche da vielleicht für dich, für andere auch, bei allen ersten Vorbehalten zur Hybrid-DRG, die uns, was den Erlösverlust ganz schön in die Knie gezwungen hat im Vergleich zu vorher. Das ist ja ein deutlicher Abschlag, der unter dem Deckmantel der Ambulantisierung eingeführt wurde, nivelliert sich jetzt ein bisschen, weil eben zumindest diese Zusatzkosten für onkologische Topqualität, wenn man so will, hier auch weiterhin zusätzlich vergütet werden und also keiner sagen kann, durch die Hybrid-DRG kann ich diese Maßnahmen wie zum Beispiel Fluoreszenzdiagnostik nicht mehr machen. Genau. Ich glaube, also das muss hier nochmal unterstrichen werden. Ne?
Genau, also da muss man sagen, gelten keine Ausreden, ja, und wir müssen auch nochmal ganz klar sagen, das sind einfach beides Ansätze, die haben ihren klaren Platz in der evidenzbasierten Medizin, ja, das sind beides auch in Leitlinien abgebildete, in Nuancen da und dort anders beschriebene Techniken, aber die gehören fest dazu. Und wenn wir also wirklich sagen, okay, wir nehmen das Harnblasenkarzinom ernst, okay, wir wollen aus dem ersten wichtigen Schritt der Torblase, die sowohl diagnostisch als auch in vielen Fällen dann schon therapeutisch ist, alles rausholen. Wir verschreiben dem Patienten quasi auch ein multiparametrisches MRT der Prostata. Ja, wenn wir wissen wollen, was dieser 8. PSA bedeutet, dann kommen wir an Frühstillation auf der einen Seite und an der photodynamischen Diagnostik mit dem Hexfix auf der anderen Seite nicht vorbei. Und wir müssen das auch nicht. Also das sind einfach Ausreden.
Prima. Lieber Max, das war ein schönes Kapitel zu diesem spannenden Thema. Ich finde, du hast einen schönen Bogen gezogen und wie gesagt, ich erinnere mich an deine frühen Arbeiten. Inzwischen bist du da auch alter Hase und wie man gehört hat, kennst du dich gut aus und es ist ganz spannend, jetzt auch nach dieser Zeitspanne zu sehen, wie die Fluoreszenzdiagnostik auch ihren Stellenwert in der urologischen Behandlung beim Blasentumor anfangs erkämpft hat, aber jetzt auch, glaube ich, doch auch wirklich bei vielen auch zum Standardrepertoire gehört. Und das ist zu begrüßen.
Christian, weißt du, wir beide können das sagen, wir kommen auch in das Alter, wo man immer nostalgischer wird. Es war ja nicht alles schlecht in den 80ern, ne?
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Max. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier im Podcast warst. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie gerne auch nochmal nicht nur in die erste Folge mit Max Burger, das müsste so circa 2,5 Jahre her sein, hinein, sondern gerne auch in alle unsere anderen Folgen. Weitere werden folgen. Dir, lieber Max, nochmal herzlichen Dank und viele Grüße nach Regensburg.
Christian, liebe Dank und Grüße nach Hamburg zurück.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Urologisch, der Podcast von UroTube.
Mit freundlicher Unterstützung der Photocure GmbH.